ARD.
Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters-Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
Nach allem, was ich höre, funktioniert das noch, dass man sich vor islamistischen Terroranschlägen, die geplant sind, von denen man was erfahren hat, gegenseitig warnt. Die Amerikaner haben diese Warnung auch an die Russen übermittelt. Sie haben aber darüber hinaus eben diese Anschlagswarnung auch öffentlich gemacht.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Liebe Dark Matters Gemeinde, wir sind hier zusammengekommen, um mehr zu erfahren über die Welt der Geheimdienste. Ihr seid schon mal da, merke ich. Und Michael Götschenberg, der ARD-Geheimdienstexperte, der ist auch hier. Herzlich willkommen, Michael.
Hallo Eva, ich freue mich.
Also, wir reden heute über die Vernetzung von Spionen untereinander. Im Grunde über Teamwork. Ist eigentlich dein Job auch mit Teamwork verbunden oder bist du eher wirklich so der einsame Wolf?
Nee, es steht und fällt mit Teamwork, muss ich sagen. Und es ist, ich meine, Holger und ich, wir sind eh wie das doppelte Lottchen, unzertrennlich, aber auch darüber hinaus, wenn es um Recherchegruppen geht, ich nenne mal das die große Nord Stream Recherche als Beispiel, dann ist Vernetzung und Teamwork das A und O und man braucht nur halt die richtigen Partner, ne, damit sich's gut ergänzt.
Wir haben ja jetzt schon einige Monate der Zusammenarbeit hinter uns und daher kann ich sagen, in den Sommermonaten, da sprecht ihr euch auch richtig ab, du und Holger, ne? Wer wann weg ist sozusagen, damit immer einer ansprechbar ist, falls irgendwas passiert in der Welt.
Genau, das ist ohnehin, dass wir uns gegenseitig vertreten, aber es ist tatsächlich auch immer so, dass mir ist es am liebsten, wenn wir beide gemeinsam am Start sind, weil sich's eben super ergänzt.
Ja, auf jeden Fall. Hier ja auch an dieser Stelle und heute geht's um die Vernetzung, um die Zusammenarbeit und das Miteinander in der Welt der Spionage in diesem Hintergrundgespräch. Und auch diese Folge hat einen breit erzählten Fall im Rücken natürlich, wie man es von uns kennt. Diesmal geht's um die Subdivision des Islamischen Staates, die Terrorgruppe ISPK und den Anschlag, der ihr zugeschrieben wird, in Moskau. Und deren Name, ISPK, der fällt ja gerade tatsächlich immer wieder, wenn es darum geht, wem ein Anschlag im Westen zuzutrauen ist, ne?
Ganz genau. Das ist im Moment so auch medial das große Thema, wenn wir über die Gefahr des islamistischen Terrorismus reden. Auch hier bei uns, ISPK, da denkt man zunächst, die sind auch weit weg. Nämlich beheimatet in der Region Afghanistan, nicht nur Afghanistan, auch drumherum. Aber klar, die haben den Anspruch formuliert, dass sie auch in Europa Anschläge verüben wollen. Und die haben auch Anhänger, Gefolgsleute hier bei uns. Und das ist ein Problem, was die Sicherheitsbehörden bei uns schon seit einiger Zeit voll auf dem Schirm haben, weil man denen, und da war eben Moskau das Beispiel, an dem man das eben jetzt auch klar festmachen konnte, weil man denen eben auch größere Anschlagsszenarien zutraut. Und eben nicht nur diese vergleichsweise kleinen Attentate mit einfachen Mitteln, Messern, Fahrzeugen, die natürlich auch, das haben wir in Solingen gesehen, sehr tödlich sein können, aber eben nicht so der großen Vorbereitung bedürfen und in Moskau, das war schon ein anderes Kaliber.
Also die ISPK ist sozusagen, die hat dazugelernt, wenn man so will, ja?
Naja, die können eben offenbar das, was der sogenannte Islamische Staat eben auch schon konnte. Ne? Also ich erinnere an Paris, Konzerthaus Bataclan, der große Anschlag mit 130 Todesopfern. Das war ja, wenn wir über den islamistischen Terrorismus reden und das, was da denkbar ist, nach 9/11 in Europa so das Maß der Dinge. Und in den letzten Jahren, und das ist aber in den vergangenen Jahren, seitdem der IS von der Landkarte verschwunden war, so gewesen, dass man dem IS das nicht mehr zugetraut hat. Und bei ISPK sagt man eben jetzt, ja, da wäre denkbar, dass sie auch komplexere Anschlagsszenarien verwirklichen können. Aber wir haben eben in den vergangenen Monaten auch wieder gesehen, dass die Verengung auf ISPK am Ende auch falsch ist, weil beispielsweise der Täter in Solingen, da reden wir dann eben eher über IS und nicht über ISPK.
Ich weiß noch, als der sogenannte IS aufkam, da haben ja die Taliban damals so ungefähr, ich paraphrasiere jetzt hier natürlich, gesagt, okay, die sind uns irgendwie zu hart, da machen wir jetzt nicht mit. Ist das beim ISPK auch so, dass quasi der IS dann als Vorläuferorganisation sagt, okay, nee, das ist uns jetzt auch eine Nummer zu groß, oder ist das tatsächlich voll in deren Sinne?
Das ist ganz in deren Sinne. Also da war eher so die Frage im Raum, versucht ISPK der Mutterorganisation quasi den Rang abzulaufen, aber das zeichnet sich so als Konflikt bisher nicht ab. Es ist eher so gewesen, dass eben tatsächlich in Afghanistan die Taliban gesagt haben, wir bekämpfen ISPK, weil die haben uns quasi den Krieg erklärt, indem sie sagen, dass der Islam, für den die Taliban stehen, eben nicht hart genug ist, nicht konsequent, nicht konservativ genug ausgelegt ist. Da ist ISPK eben nochmal deutlich schärfer unterwegs. Und da gibt es eben in Afghanistan diese Feindschaft zwischen Taliban und ISPK. Die Taliban bekämpfen den IS-Ableger in Afghanistan, aber zwischen ISPK und IS, da gibt's keine Feindseligkeiten.
Also jetzt haben wir das Feld des Terrorismus aus der Hauptfolge, die gerne natürlich auf jeden Fall nochmal hören, abgesteckt, dass wir so ein bisschen wissen, auf welcher Grundlage wir hier eigentlich reden. Aber wir wollen natürlich eigentlich über die Zusammenarbeit in der Terrorbekämpfung sprechen. Da muss man zusammenarbeiten. Die Hinweise sind einfach zu weit gestreut, manchmal zu klein, erreichen ja auch die unterschiedlichsten Stellen in der Welt. Wir haben, auch wenn man jetzt an Nord Stream denkt, auch das ist ein Fall, den wir schon behandelt haben, da gab es ja tatsächlich auch den Hinweis vom niederländischen Geheimdienst, immer noch wieder erstaunlich, dass es tatsächlich ausgerechnet der war, vom niederländischen Militärgeheimdienst, dass das bevorsteht. Also man ist da wirklich auf eine internationale Zusammenarbeit angewiesen, oder?
Ja, ist man absolut. Und Geheimdienste haben unterschiedliche Kompetenzen und Stärken. Also wenn wir über den islamistischen Terrorismus reden, dann spielen natürlich häufig auch die Herkunftsländer der Terrorverdächtigen eine Rolle. Also wenn jemand aus Marokko kommt beispielsweise oder aus Tunesien, dann kann es sein, dass der jeweilige Geheimdienst sehr wertvolle Hinweise geben kann, weil es beispielsweise noch Kommunikation gibt zu Personen im Herkunftsland. Oder es gibt eine besondere regionale Kompetenz. Ja, wenn es um den IS geht, dann ist das beispielsweise Jordanien. Und oben drüber immer die Amerikaner, weil sie eben technisch ganz andere Möglichkeiten haben als die europäischen Geheimdienste. So, und so ergänzt sich das im Idealfall. Und tatsächlich ist es dann so, dass alle von den Erkenntnissen, von den Hinweisen, die geteilt werden, profitieren.
Und in dem vorliegenden Fall, den wir behandeln, der Anschlag in Moskau, da gab es den Hinweis von den Amerikanern an die Russen dann also quasi als mögliche Opfer eines Terroranschlags. Ist das tatsächlich gang und gäbe, dass man auch, wenn man eigentlich sich Spinnefeind ist, nicht unbedingt in einem Krieg oder Konflikt miteinander steht, aber doch in großen diplomatischen Verwerfungen, dass man dann trotzdem sagt, okay, wir gehen darüber hinweg. Das ist wichtiger als das.
Ja, nach allem, was ich höre, funktioniert das noch, dass man sich vor islamistischen Terroranschlägen, die geplant sind, von denen man was erfahren hat, gegenseitig warnt. Die Amerikaner haben diese Warnung auch an die Russen übermittelt. Sie haben aber darüber hinaus eben diese Anschlagswarnung auch öffentlich gemacht. Und zwar vermutlich, weil sie sehr konkret waren, weil sie sehr davon überzeugt waren, dass da etwas tatsächlich real droht und weil es hier ja auch um eine Konzerthalle ging, um eine öffentliche Veranstaltung und man natürlich auch am Ende die Befürchtung haben musste, dass eben nicht nur Russen gefährdet sind, sondern auch beispielsweise eigene Staatsangehörige. Also es ging natürlich auch darum, amerikanische Staatsangehörige, die sich noch in Russland befinden, zu schützen, zu warnen. Aber es ist eben tatsächlich auch an die Russen direkt übermittelt worden.
Ist aber ein ungewöhnlicher Schritt, oder? So eine Warnung dann auch öffentlich zu machen. Eigentlich normalerweise läuft das nur auf der geheimdienstlichen Ebene ab, oder?
Ja, beziehungsweise dann ist eben dann der betroffene Staat dafür zuständig zu entscheiden, mache ich was öffentlich oder nicht. Weil das löst ja auch was aus im Land. Und es behindert möglicherweise ja auch Ermittlungen. Ja? Also es ist schon so, dass normalerweise dann der Staat selbst, um den es geht, entscheidet, wie gehe ich mit so einem Sicherheitsproblem um. Und in dem Fall hat man aber vielleicht auch aufgrund der Vermutung, dass die Russen das nicht öffentlich machen werden, weil sie das ja auch dann natürlich tatsächlich benutzt haben, die Warnung diskreditiert haben, als Propaganda diffamiert haben und danach ja versucht haben, diesen Anschlag der Ukraine in die Schuhe zu schieben. Auch das wird vermutlich ein Grund gewesen sein, warum die Amerikaner gesagt haben, wir machen das hier öffentlich.
Und man kann ja möglicherweise auch gar nicht so viel mit so einer Warnung anfangen, oder? Also beim Bataclan, hast du gerade schon erwähnt, gab es ja, glaube ich, auch so eine diffuse Warnung. Oder ich glaube, es wurde jemand befragt und hat das ausgesagt, dass es tatsächlich einen Anschlag geben soll auf eine Konzerthalle. Was macht man dann? Man kann ja nicht alle Konzerthallen des Landes schließen in den nächsten Wochen.
Das Problem ist halt häufig, dass diese Warnhinweise von sehr unterschiedlicher Qualität sind. Dass man bei menschlichen Quellen dann häufig eben nicht sicher sagen kann, worum geht's da tatsächlich. Je nachdem, wie konkret dieser Hinweis ist, kann man da mehr oder weniger mit anfangen und man darf nicht vergessen, in der Rückschau wird dann immer geguckt, gab es vorher einen Warnhinweis und warum ist der nicht beachtet worden? haben wir auch bei Nord Stream gehabt. Mhm. Da gab es auch einen Warnhinweis, sehr konkret sogar. Aber tatsächlich ist es eben so, dass wir nichts erfahren von den hunderten, tausenden Hinweisen, die es gibt, die dann tatsächlich sich als gegenstandslos erweisen. Also solche Informationen zu bewerten, die Glaubwürdigkeit zu bewerten, häufig gibt es ja auch Hinweise, die eine ganz andere Motivation haben, wo es eben nicht darum geht, vor etwas zu warnen, sondern eine falsche Fährte zu legen beispielsweise. Ja? Also die Glaubwürdigkeit von Quellen zu bewerten, von Hinweisen zu bewerten, die dann in Kontext zu setzen, mit anderen Informationen abzugleichen und dann eben zu einer eigenen Bewertung zu kommen. Das ist ein hochkompliziertes, aber ganz, ganz wichtiges nachrichtendienstliches Geschäft.
Also du hast gerade schon gesagt, die Amerikaner haben in dem Fall gewarnt, auch wenn es angespannte diplomatische Beziehungen gibt. Aber gibt es auch eine Grenze, wenn Staaten wirklich tatsächlich verfeindet sind, dass man dann auch sagt, okay, das ist jetzt wirklich euer Problem, wir sagen euch nichts?
Also es wird tatsächlich gewarnt vor islamistischem Terrorismus, weil das irgendwie ein Problem ist, das alle haben. Aber klar, es gibt natürlich auch Anschlagsszenarien, die durchaus ja auch im Interesse von Russland sein können, bis hin natürlich zu denen, die sie möglicherweise selber planen. Ja, also Sabotageoperationen in westlichen Ländern, das ist dann ein ganz anderes Thema. Und da haben sie möglicherweise eben sogar ein Interesse daran, dass so etwas passiert. Und wenn man tatsächlich im Krieg ist miteinander, dann würde man sich nicht mehr warnen, das ist auch klar.
Den islamistischen Terrorismus einzudämmen, ist bestimmt ein hehres Ziel, was viele miteinander teilen oder fast alle. Aber was haben die denn darüber hinaus noch davon? Also ist es auch so ein bisschen so ein Flex, um zu zeigen, wir wissen am meisten irgendwie? Oder ist es tatsächlich auch so, dass man eine Gegenleistung erwartet? So beim nächsten Mal seid ihr uns gegenüber, aber bitte auch so offenherzig?
Ich glaube, es ist vor allem dieses Give and Take, dass man weiß, wenn man selber nicht solche Hinweise nicht weitergeben würde, würde man selber dann irgendwann auch keine mehr bekommen. Und das ist so ein internationales Agreement, dass man tatsächlich beim islamistischen Terrorismus dann solche Hinweise weitergibt.
Geht es auch mal über so einen Hinweis geben hinaus, also dass man zum Beispiel eine gemeinsame Taskforce bildet oder so?
Also mit Russland sicherlich nicht, nee.
Nee, okay, das, in dem vorliegenden Fall ist es schwer denkbar, aber könnte es sein, dass dann also ein eher kleineres Land zum Beispiel von einem größeren so ein bisschen in unter die Flügel genommen wird?
Ja, dass man auch operativ mal zusammenarbeitet, das ist sehr gut vorstellbar, ja. Man darf auch nicht vergessen, dass man natürlich auch beim islamistischen Terrorismus an den Punkt kommen kann, wo man Dinge unterschiedlich bewertet, ne? Also ich erinnere an den Mord im kleinen Tiergarten, wo aus nach russischer Lesart ein islamistischer Terrorist erschossen wurde. Aus unserer Perspektive sah das ein bisschen anders aus, aber mal abgesehen davon, dass wir natürlich auch das Mittel und die Tatsache, dass es auf deutschem Boden passiert ist, in keiner Weise billigen konnten, ist das ein Beispiel dafür, dass man natürlich auch Personen und die Gefahr, die von ihnen ausgeht, unterschiedlich bewerten kann.
In Deutschland gibt es ja das GTAZ, also dieses gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum. Ja. Wenn das jetzt so ein gemeinsames Ansinnen von fast allen Staaten ist, den islamistischen Terrorismus einzudämmen, gibt es sowas dann auch in der Größenordnung, eine Stufe mehr sozusagen, also auf internationalem Rahmen auch so ein gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum, wo man sich ab und zu mal trifft und sagt, hier, das sind unsere Tausenden von Hinweisen zu den möglicherweise geplanten Anschlägen.
Wäre ganz schön, aber nein, gibt es nicht.
Wäre auch wahrscheinlich schwer einzurichten, ne?
Ja, das gibt es noch nicht. Also es war ja sogar in Deutschland der große Wurf und wird ja bis heute sogar kritisiert, dass es kein Gesetz gibt, das das GTAZ regelt. Es ist in dem Sinne keine Behörde, sondern ist ein informeller Zusammenschluss der deutschen Sicherheitsbehörden und funktioniert super, vielleicht auch gerade deswegen, weil es ist, wie es ist. Und deswegen wollen auch die Beteiligten da gar nicht so richtig ran, weil das macht es alles irgendwie dann nur schwierig. Aber das war schon für deutsche Verhältnisse sehr, sehr ungewöhnlich, dass man das hingekriegt hat. Aber wenn wir jetzt mal auf die europäische Ebene schauen, da gibt es das schon nicht. Es gibt allerdings eine gemeinsame Datenbank, die befindet sich in Den Haag und da in unterschiedlicher Intensität, aber da haben eben die EU-Länder und noch ein bisschen darüber hinaus westeuropäische Länder die Möglichkeit, islamistische Gefährder abzuspeichern und dass man eben über die nationalen Datenbanken hinaus einen Überblick hat. Und das ist aber auch schon alles.
Okay, also das klingt wahnsinnig fehleranfällig ja auch, ne? Also wenn das dann nur irgendwie so eine Datenbank mit Namen ist zum Beispiel, dann braucht man ja eigentlich nur seinen Namen anders einschreiben und dann ist man schon wieder raus, oder?
Naja, ja, das hat man mittlerweile schon ganz gut raus, weil gerade bei den arabischen Namen ist das natürlich generell so ein Problem mit der Schreibweise, dass man da verschiedene Varianten dann auch hinterlegt. Aber grundsätzlich hat sich das, glaube ich, ganz gut bewährt. Es ist aber interessant, dass von dieser Datenbank ist irgendwie nie die Rede. Da gibt es auch keinen, der da irgendwie mal sich parlamentarisch mit beschäftigt hätte. Was wird da eigentlich so genau abgespeichert? Aber es scheint, so habe ich das immer wieder gehört, ein großer Schritt nach vorne gewesen zu sein, dass man eben tatsächlich mal im europäischen Kontext sich so eine gemeinsame Datenbank aufgebaut hat. Allerdings, wer da in welcher Intensität seine Gefährder abspeichert, Daten übermittelt, es soll Unterschiede geben, aber wie das genau ist, weiß ich auch nicht.
Okay. Spannend, dass es so ein bisschen im Nebel bleibt eigentlich, ne? Darauf könnte man sich ja auch ein bisschen was einbilden und immer wieder berufen an sich. Aber na gut, okay, es wird seine Gründe haben, warum davon nicht so oft offen gesprochen wird. Also man arbeitet zusammen, man hilft sich, aber helfen sich vielleicht einige Geheimdienste noch ein bisschen mehr? Ich denke da zum Beispiel an die Five Eyes, die hast du ja auch schon oft thematisiert. Also diesen Bund aus den Geheimdiensten und Nachrichtendiensten aus Großbritannien, Kanada, USA, Australien und, hilf mir kurz, Neuseeland war es noch. Genau, vergesse ich gerne, entschuldige. Also diese fünf, die arbeiten doch wahrscheinlich noch ein bisschen enger zusammen, auch was diese Hinweise angeht.
Ja, das tun die definitiv. Das ist ein sehr exklusiver Club, wenn man so in die Welt der Geheimdienste schaut. Und ich glaube, die da drin sind, empfinden das auch als großen Gewinn. Man hört von den Deutschen immer, dass das für uns undenkbar wäre, weil da eben in einer Weise zusammengearbeitet wird und Informationen geteilt werden auf einem Niveau, wie wir das rein rechtlich nicht hinkriegen würden, auch aus Datenschutzgründen, bis hin zu handwerklichen operativen Möglichkeiten, die haben. Ich sage nur gezielte Tötungen beispielsweise bei Terrorverdächtigen, wo Deutschland überhaupt nicht die Rechtsgrundlage für hätte. Also für uns wäre das keine Option, da drin zu sein, aber die selber sind sicherlich da sehr froh, dass sie in diesem Kreis sind. Und das ist nochmal Kooperation auf einem ganz anderen Niveau, ja.
Also man kooperiert, man hilft sich, man tauscht Hinweise aus unter den Geheimdiensten, aber das ist alles nie so ganz selbstlos, habe ich jetzt mitgenommen in diesem Gespräch. Vielen Dank, Michael, für die Einblicke in die Welt der Geheimdienste und fürs immer wieder vorbeikommen natürlich.
Sehr gerne.
Und euch natürlich auch. Danke, dass ihr wieder dabei wart, wieder zugehört habt und bis ganz bald.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.
Wie gefährlich ist 5G? Warum ist der Gebrauchtmarkt für E-Autos eigentlich so tot? Und wie schafft es die chinesische Online-Plattform Temu, so absurd billig zu sein? Darum geht's im ARD-Wirtschaftspodcast Plus Minus. Die beiden Hosts, Anna Planken und David Alf, packen Wirtschaftsthemen an, die uns allen in unserem Alltag begegnen und bei denen es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Der neue Plus Minus Podcast. Wirtschaftswissen, das dich weiterbringt. Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD-Audiothek.